Zweifler trifft Einbrecher. Guten Morgen, ich freue mich, Sie wiederzusehen und ich freue mich, wieder hier zu sein. Sie haben vielleicht gemerkt, ich war ein paar Monate lang nicht am Start, weil ich an einer Depression erkrankt bin. Ich habe immer gedacht, Depression bedeutet, dass man ganz traurig ist und niedergeschlagen. Das war bei mir nicht so. Ich hatte meistens ganz gute Laune. Bei mir fühlte es sich eher so an, als wenn jemand den Stecker gezogen hätte. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich war schnell erschöpft, ich habe alles Mögliche vergessen. Das tue ich heute noch. Es war ein bisschen seltsam, weil ich das so gar nicht von mir kannte. Ich wollte immer viel bewegen hier in Apostel und auf einmal ging das nicht mehr. Und auch jetzt geht es erst langsam wieder los. Ich fange sehr vorsichtig wieder an. Da kann man sich doch fragen, warum ist das so? Wir sind doch hier schließlich im Namen des Herrn unterwegs. Da müsste Gott uns doch extra Power geben. Schließlich geht es um seine Sache und da sollte er doch nicht den Stecker ziehen. So was Ähnliches habe ich mir schon oft gedacht. Vor allem, wenn zum Beispiel relativ junge Menschen gestorben sind. Menschen, die hier in der Gemeinde wichtig waren. Warum hatten sie Krebs oder einen Autounfall? Warum ist das so? Ich weiß auch, dass das eine Frage ist, die irgendwie ins Leere geht. Man bekommt einfach keine wirklich befriedigende Antworten darauf. Natürlich kann man das was erklären. Es gibt sogar ganz gute Gedanken dazu. Aber es bleibt immer was offen. Die Wunde bleibt offen. Zweifeln Sie manchmal an Gott und am Glauben? Gibt es Zeiten, an denen Sie sich fragen, ob er nun wirklich da ist und ob er es vor allem wirklich gut mit Ihnen meint? Es gibt Menschen, die haben einen ganz sicheren Glauben. Bei denen ist der Glaube ein sicherer Halt geworden, der sie durchs Leben trägt. Es gibt aber auch Menschen, die haben einen ganz sicheren Unglauben. Die sind sich ganz sicher, dass Gott eine Einbildung ist. Er hat die Welt weder erschaffen, noch begleitet er sie. Das ist eine Wunschvorstellung. Und dann gibt es die, die irgendwie dazwischen stehen, die Zweifler, die vielleicht gerne glauben würden, die aber immer wieder zu gute Gründe finden, die dagegen sprechen. Gibt es Gott wirklich? Kann ich mein Leben auf so unsicheren Boden aufbauen? Aber auf der anderen Seite, wäre es nicht toll, wenn es ihn gäbe und wenn ich ganz sicher sein könnte? Ich verrate Ihnen jetzt mal kein Geheimnis. Dieses Thema ist zwar immer aktuell, aber es ist nicht besonders neu. So steht es geschrieben im Johannesevangelium.
Am Abend desselben Tages hatten sich die Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte: Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben.
Klappt nicht so gut mit dem Lesen, ne? Wenn es draußen dunkel wäre, könnten Sie gut lesen, aber dann wäre die Sonne nicht so schön. Man kann nicht alles haben, das ist das Thema heute. Ich kann mir Thomas ganz genau vorstellen. Der kam zurück und die anderen waren ordentlich durcheinander. Sie sagten: Wir haben den Herrn gesehen, und werden ziemlich aufgekratzt gewesen sein, aufgewühlt und irgendwie verwirrt geklungen haben. Und Thomas sagte: Ja, ja. Bestimmt, kommt mal wieder runter, wir sind hier in der Realität. Aber was sollen die anderen denn sagen, wenn das die Wirklichkeit war? Thomas sagte: Okay, aber ich brauche einen Beweis. Ich glaube euch ja, dass ihr euch wünscht, dass der Herr wieder da ist. Aber es spricht doch einiges dagegen, dass es wirklich so ist. Thomas, der Zweifler. Das klingt immer so ein bisschen von oben herab, wenn man das so sagt. Als ob man ihn belächelt. Er glaubt eben noch nicht so richtig. Das muss er noch lernen. Aber warum zweifelte der? Ich möchte Ihnen gerne von meinen Zweifeln erzählen. Und danach möchte ich Ihnen ein paar Gründe nennen, warum ich trotzdem glaube. Warum zweifelt man? Ich glaube, es gibt drei Hauptgründe, sozusagen die Erstligisten des Zweifels. Der erste Grund ist der Mangel an Beweisen. Manchmal wünschte ich, die Existenz von Gott ließe sich auf dieselbe Art und Weise beweisen, wie zum Beispiel die Existenz von Italien oder von Weißwurst. Der zweite Grund sind wir Christen selbst. Warum sind wir eigentlich keine besseren Menschen? Besser als zum Beispiel Nicht-Christen. Was ist mit Kriegen, mit Lieblosigkeiten oder Feigheit? Was ist mit Neid, Hass oder der Idee, die Grenzen doch bitte vor Flüchtlingen zu schließen? Ich fürchte, bei der einen oder anderen Schlechtigkeit sind auch wir Christen dabei. Auch wenn wir ganz genau wissen, dass das oft im Widerspruch zu dem steht, was Jesus gesagt hat. Und der dritte Grund ist das Leid. Leid ist meistens völlig unnötig und irgendwie willkürlich. Warum erklärt Gott das nicht? Oder noch besser, warum macht er dem kein Ende? Drei Hauptgründe für Zweifel. Ich werde Ihnen gleich noch was dazu sagen, aber ich sage vorweg, ich kann diese Zweifel leider nicht wegargumentieren. Ich habe das versucht, aber es ging nicht. Ich kann Ihnen was dazu sagen, weil sie nicht so eindeutig sind, wie sie immer scheinen. Aber das war es auch schon. Meine Argumente zu den Zweifeln sind deshalb auch nicht der Grund dafür, dass ich glaube. Den erzähle ich Ihnen aber auch noch. Der erste und wichtigste Grund für die Zweifel an Gottes Existenz ist der Mangel an Beweisen. Wenn Gott zum Beispiel bei der nächsten Gemeindefreizeit das Wasser der Ostsee teilen würde, wie er das einst bei der Flucht der Israeliten aus Ägypten mit dem Roten Meer gemacht hat, dann hätten wir hier bestimmt eine richtig große, schöne Gemeindeerweckung. Das wäre was, das wäre überzeugend. Oder wenn sich jetzt das Dach von der Kirche heben würde und so ein dreieckiges Licht am Himmel erscheinen würde, aus dem Gott mit Donnerstimme spräche: Ihr kleingläubigen Apostel, tut endlich, was ich euch sage. Ich nehme an, das würde uns beeindrucken. Woody Allen sagte mal, ihm würde es schon reichen, wenn Gott eine größere Summe auf sein Schweizer Bankkonto überweisen würde. Der Mann gibt sich eben mit Kleinigkeiten zufrieden. Leider gibt es solche Donnerstimmen-Erlebnisse nicht. Was also mit den kleineren Erlebnissen? Letzte Woche hatten wir diesen großen Sturm. Jemand sagte, bei uns wurde ein Baum entwurzelt, aber Gott hat uns bewahrt. Der Baum ist nicht auf uns gefallen, wir wurden verschont. Ich denke mir dann, das ist doch kein Gottesbeweis. Was ist denn mit denen, die vom Baum getroffen wurden? Warum hat Gott die nicht verschont? Und warum wird der eine von einer Krankheit geheilt und der andere nicht? Was will Gott uns denn damit sagen? Andererseits, ich hatte auch schon solche Erfahrungen. Und das Seltsame ist, sie sind zwar wirklich kein Gottesbeweis, aber wenn ich sie erfahre, in dem Moment machen sie mich sicher. Ich spüre Gott. Er berührt und er bewegt mich. Atheisten überzeugt das natürlich nicht. Sie sagen, wir müssen endlich akzeptieren, dass die Welt aus sich heraus entstanden ist. Es gibt keinen Schöpfergott. Und deshalb gibt es auch keinen übergeordneten Lebenssinn. Wir Menschen, Sie und ich, sind wissenschaftlich gesehen ein vollkommen unbedeutender Teil im Universum. Wenn wir tot sind, sind wir weg. Das mag uns kränken, weil wir uns für so wichtig halten, ist aber so. Und da sich das Wasser der Ostsee nicht teilen wird, wird das auch so bleiben. Eigentlich gibt es jetzt nur ein einziges Argument, das man ernsthaft gegen diese naturalistische Auffassung anbringen könnte. Und das ist dieses: Es könnte sein, dass Gott einfach keine himmlischen Schauspiele veranstalten will. Und es könnte einen Sinn haben, dass er das Dach auf der Kirche lässt und die Ostsee ungeteilt bleibt. Möglicherweise hat Gott mit uns Menschen mehr vor, als uns das Geständnis abzuringen, dass er existiert. Dafür spricht alles, was wir in der Bibel finden. Dort geht es nämlich um unser Herz. Gott möchte, dass unser Herz wächst. Er möchte, dass wir uns entwickeln. Und das soll nicht aus Angst geschehen, weil uns irgendein Donnergott droht. Es gibt Menschen, die halten sich nur aus Angst vor der Polizei an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sobald nicht mehr geblitzt wird, drücken sie wieder aufs Gas. Und es gibt Menschen, die erkennen selbst, dass es Sinn macht, vernünftig zu fahren. Gott will kein kosmischer Verkehrspolizist sein. Der will was anderes. Der will unsere Herzen berühren. Und deshalb lässt er uns und unseren Herzen auch die Freiheit, sich zu entscheiden. Und damit sind wir beim zweiten großen Grund für die Zweifel an Gott und seiner Existenz. Wenn Gott existiert und wenn er uns berühren will, warum sind wir dann keine besseren Menschen? Wobei ich finde, es gibt schon ziemlich tolle Menschen unter uns Christen. Gott will ja, dass sich unser Herz entwickelt. Und es entwickelt sich dann, wenn die Liebe wächst. Das ist das Ziel. Darum geht es eigentlich. Und daran misst man Glaubenswachstum. Das wichtigste Gebot ist das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Viele Christen machen tolle Dinge aus Liebe zu Gott und den Menschen. Aber manchmal machen Christen eben auch ganz andere Sachen. Es gab die Kreuzzüge und Hexenprozesse. Es gibt heute Verflechtungen zwischen Kirche und Wirtschaftskonzernen, die nicht immer gut sind. Es gibt amerikanische Präsidenten, die erst eine Gebetsgemeinschaft hatten, bevor sie den nächsten Krieg begannen. Und es ist bekannt, dass die russische Kirche die Kämpfe in der Ukraine unterstützt. Es ist verblüffend, wie man so etwas im Namen Gottes machen kann. Jesus sagt ja, seid Friedensstifter, liebt eure Feinde. Und er sagt auch, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Wie geht's Ihnen damit? Sie hören und lesen ja auch, was Jesus in der Bibel will. Tun Sie, was er sagt? Manche von uns versuchen es jedenfalls. Sie gehen, wie ich finde, mutige Schritte aus ihrem Glauben heraus. Und sie orientieren sich dabei an Gott. Paulus schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das ist in der Realität zwar nicht immer so wirklich überzeugend, aber als ein Kollege von mir darauf angesprochen wurde, sagte er: Was glauben Sie, wie ich wäre, wenn ich kein Christ wäre? Der dritte Hauptgrund, weshalb Menschen an der Existenz Gottes zweifeln, ist die Existenz des Leids und des Bösen. Das ist ein uraltes Thema. Aus dem alten Griechenland gibt es die Erzählung, dass Seeleute den Göttern für ihre Rettung aus dem Sturm dankten. Da fragte ein Philosoph namens Diagoras, der damals der berühmteste Atheist war: Und was ist mit denen, die untergegangen sind? Das Thema des Leids ist nie wirklich befriedigend geklärt worden. Ein Mann, dessen Sohn mit 25 Jahren beim Bergsteigen tödlich verunglückte, der sagte, was er letztlich gesehen habe, waren die Tränen Gottes, der litt, weil er litt. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Gott steht an meiner Seite, um mein Leid mitzutragen. Er ist auch da, wenn ich ihn nicht spüre, weil ich zum Beispiel gerade durch eine Depression abgemeldet bin. Es gibt gute Gründe zu zweifeln. Es gibt viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Aber wir können uns aussuchen, wie wir damit umgehen und worauf wir unser Leben setzen. Der atheistische Philosoph Bertrand Russell stellte fest, alles hier ist dem Untergang geweiht. Jesus sagt dagegen: Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Letzteres klingt für mich besser, aber deshalb muss es noch nicht wahr sein. Daher komme ich jetzt noch zu der Frage, warum ich glaube. Es gibt in unserer Welt überzeugte Christen und es gibt genauso überzeugte Atheisten. Manchmal gehen die mit Missionseifer aufeinander los und das wirkt dann beinahe wie in einem Wahlkampfduell. Beide Seiten haben Argumente, aber es gibt nicht den einen Beweis, der alles andere in den Schatten stellt und der alle anderen ein für alle Mal überzeugt. Den gibt es weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Statt des einen Beweises gibt es eher ein Sammelsurium an Indizien, die jeder von Ihnen selbst bewerten muss. Und das ist der Punkt. Sie sollten sich entscheiden. Wer auf einen ultimativen Beweis wartet, der verpasst mit Sicherheit das Beste. Das kennen Sie aus anderen Bereichen. Wir haben alle zahlreiche, durchaus wichtige Überzeugungen, die sich nicht wirklich beweisen lassen. Falls Sie zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin haben, haben Sie mit Sicherheit einige Hinweise dafür, dass er Sie liebt oder dass Sie ihr vertrauen können. Sie wissen es letztlich nicht. Aber die Indizien sind doch so stark, dass Sie Ihr Leben darauf setzen. Denn Sie ahnen, was Sie versäumen würden, wenn Sie es nicht täten. Mit dem Glauben ist das ähnlich. Es gibt gute Gründe, aber es gibt keinen endgültigen Beweis. Und es liegt an Ihnen, wie Sie damit umgehen. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein paar Gründe und am Ende nenne ich Ihnen meinen Hauptgrund, weshalb ich glaube. Der erste Grund sind unsere täglichen Streitereien. Wenn meine Kinder sich die Brötchen teilen, dann schneidet der eine das Brötchen durch und der andere darf sich die Hälfte aussuchen. Sonst wäre nämlich die Gefahr viel zu groß, dass es zu Ungerechtigkeiten kommt. Wir sagen, das ist ungerecht. Und wenn wir das sagen, dann berufen wir uns auf einen Maßstab, von dem wir glauben, dass er unabhängig und objektiv ist und dass er über mir und Ihnen steht. Wir berufen uns auf die Vorstellung, dass es so etwas wie richtig oder falsch gibt. Was meinen Sie? Ist das einfach nur eine Frage des Geschmacks, ob etwas richtig oder falsch ist? Oder leben wir alle mit der Annahme, dass es unverrückbare moralische Grundsätze gibt? Paulus nennt das die Stimme des Gewissens. Ich glaube, dass Werte nicht so subjektiv sind, wie wir manchmal behaupten. Und dass wir uns deshalb auch manchmal schuldig fühlen, dass wir Vergebung brauchen oder Heilung. Wir haben ein übergeordnetes moralisches Bewusstsein. Wenn es aber solche Maßstäbe gibt, dann kommen sie irgendwo her. Das ist ein Grund für mich, an Gott zu glauben. Wobei ich wirklich froh bin, dass wir einen gnädigen Gott haben. Ein anderer Grund ist die Bedeutung des Einzelnen. Ich finde es zum Beispiel immer wieder faszinierend, wenn zum Beispiel Feuerwehrleute ihr Leben riskieren, um einen Menschen zu retten. Warum machen die das? Weil jeder Einzelne zählt. In einem naturalistischen Weltbild, in dem es Gott nicht gibt, hat der Einzelne dagegen keine Bedeutung. Er ist egal, er verschwindet ins Nichts. Und er ist jetzt schon ein Nichts im Universum. Das ist bei unserem Glauben anders. Bei Gott zählt jeder Einzelne, und zwar in seiner ganzen Komplexität, mit seinen Widersprüchen, mit seinen Geheimnissen, mit seinen Krankheiten, mit allem. Das Problem mit dem Zweifel ist, wenn man Gott verneint, dann gibt es keinen wirklich gewichtigen Grund mehr für die Bedeutung des Einzelnen. Was kann ein Mensch, der ein naturalistisches Weltbild hat, einem sterbenden Kind anderes sagen als zum Beispiel Pech gehabt? Ich glaube unter anderem deshalb an Gott, weil ich daran glaube, dass sie wichtig sind. Sie sind ein guter Grund für mich, um an Gott zu glauben, aber nicht der beste. Wenn man Menschen fragt, was sie sich am meisten wünschen, dann sagen sie oft, ich wünsche mir, glücklich zu sein. Wir wollen nicht bloß irgendwie leben. Wir suchen irgendwie was Tiefergehendes. Wir wollen Glücksmomente erleben. Wir wollen berührt sein. Letztlich suchen wir etwas, das über uns hinausweist. Schönheit, Geborgenheit, der Moment, in dem alles in Ordnung ist. Jesus sagt, solches Glück und solche Freude gibt es. Und sie ist kein Zufall in der Weite des Universums. Dass es sie gibt, ist ein Hinweis auf Gott. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, heißt es beim Propheten Nehemia. Denn in dieser Freude sieht man sozusagen das Ziel seines Lebens und man spürt, wozu man eigentlich da ist. Das ist ein guter Grund zu glauben, aber nicht der beste. Der beste Grund ist für mich Jesus selbst. An der Person Jesus entscheidet sich letztlich alles. Es ist sicher, dass er gelebt hat. Die Frage ist, ob Sie ihm vertrauen. Jemand sagte, es gibt niemanden, der vertrauenswürdiger ist als Jesus. Sehen Sie das auch so? Ich, Klaus Schäffler, weiß nicht genau, ob es Gott gibt. Ich hoffe sehr, dass wir einen Vater im Himmel haben. Und ich habe einige Hinweise dafür, dass das so ist. Jesus dagegen behauptet, dass er es weiß. In der Bibel heißt es oft, Jesus sprach mit Vollmacht. Er hatte eine so große Überzeugungskraft in sich, dass alle möglichen Menschen ihm glaubten. Und darunter waren Reiche und Arme, Regierungsmitarbeiter und Bauern, seelisch Kranke, körperlich Verletzte und strahlend gesunde Menschen. Es kamen Römer zu ihm, also Leute der Besatzungsmacht. Es kamen Prostituierte und ganz viele ganz normale Menschen. Wenn Jesus sprach, ließen sie sich auf ihn ein. Er konnte sie verändern. Sie waren von Neuem geboren, heißt es dann manchmal. Ein berühmtes Beispiel ist ein ziemlich selbstgerechter, gewalttätiger und arroganter Mensch namens Saulus. Als Jesus ihm begegnete, fegte es ihm geradezu vom hohen Ross herunter. Er änderte darauf sein Leben und seinen Namen in den Namen Paulus und begann ganz anders zu wirken. Ich habe dagegen noch nie gehört, dass jemand sagte, eines Tages habe ich erkannt, dass Gott nicht existiert. Ich habe erkannt, dass nach dem Tod nichts mehr kommt und dass das Leben ein sinnloser Zufall ist. Und diese Erkenntnis hat mich frei gemacht. Früher war ich gierig, jetzt bin ich zu einem großzügigen Menschen geworden. Früher war ich ängstlich, jetzt gehe ich mutig in die Zukunft. Ich kenne zwar Menschen, die den Glauben als Zwang erleben und die froh waren, als sie ihn ablegen konnten. Das gibt es leider manchmal. Aber ich habe noch nie gehört, dass die Vorstellung eines bedeutungslosen Universums einen Menschen zum Besseren verändert. Man findet keinen Sinn in einer sinnlosen Realität. Der beste Grund für mich zu glauben ist Jesus Christus. Und Menschen, die ihm begegnet sind, die entdeckten den Sinn und die Bedeutung ihres Lebens. So ging das auch Thomas dem Zweifler. Beim zweiten Mal ist er endlich dabei, als Jesus kommt. Jesus spürte seine Zweifel und sagte, leg deinen Finger in die Wunde. Und dann sagte er, zweifle nicht länger, sondern glaube. Es ist nicht beschrieben, ob Thomas das tatsächlich machte, ob er seine Hand da in die Wunde legte. Im Text scheint es so, als ob er überwältigt ist und antwortet, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht so eindrücklich, dass die Zweifel bei Thomas verschwinden. Aber er weiß auch, was passiert, wenn er nicht sichtbar ist. Und deshalb sagt er am Ende, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich finde, dieser Satz ist so eine Art Vermächtnis an uns und an unsere Zweifel. Wir sehen ihn nicht, aber einige von uns spüren seine Vollmacht. Und wenn es gut geht, dann können wir diese Erfahrung hier untereinander weitergeben. Das ist einer der Gründe, warum wir zusammen Gottesdienst feiern. Wir wollen die Kraft Gottes spüren. Thomas konnte sie letztlich spüren, weil er am Ball blieb. Er hatte auf Jesus gewartet und ihn dann erlebt. Und danach konnte er gehen und seine Entscheidung treffen. Ich wünsche jedem von uns, dass er am Ball bleibt und dann die Kraft Gottes spürt. Denn ich bin mir ganz sicher, dass auf der anderen Seite Jesus auf diese Begegnung wartet, um ihnen dann zu sagen, zweifel nicht länger, sondern glaube. Amen.